Wir haben ja vor 2 Wochen zuletzt uns unterhalten darüber, wie die Nebenklageplädoyers losgegangen sind. Nun gab es wieder einige Prozesstage und damit auch einige Plädoyers, unter anderem eben auch die Rede von Khaled Yozgats Eltern. Was ist denn das, was vor allem bei den Plädoyers der Nebenklage und aber auch der Angehörigen der Opfer dann in den letzten Wochen so für dich ganz stark auch hängen geblieben ist und dann auch nochmal weitere Ebenen des Prozesses offenbart haben?
Ja, es ist wirklich super, dass du deine Anmoderation mit Ayşe Yozgat begonnen hast, weil die Auftritte, die Erklärungen, die Schlussanmerkungen der Betroffenen sind wahnsinnig stark. Das ist die Rückkehr, wie soll ich mal sagen, der Politik in dem Prozess. Das ist die Rückkehr, das ist die Stunde der Wahrheit, so könnte man sagen. Insbesondere Ayşe Yozgats Anmerkung, dass das Gericht zwar bienenfleißig gearbeitet habe, aber keinen Honig produziert habe, macht deutlich, was der Tenor ist dessen, was die Angehörigen der Mordopfer, aber auch Opfer der Bombenanschläge und der Raubüberfälle, was die zu sagen hatten. Zum Teil natürlich nicht selber geredet haben, sondern ihre Nebenklagevertreterinnen und Vertreter haben sagen lassen. Es gab natürlich auch wieder, würde ich mal sagen, Schlussanalysen dieser Nebenklagevertreter, also Juristinnen und Juristen, die die Geschädigten, die Opfer der NSU-Verbrechen vertreten. Und das sind alles wahnsinnig starke Momente, also wo es einem wirklich auch kalt den Buckel runterläuft, wo nochmal klar wird, um was es eigentlich in diesem Prozess gegangen ist. Das ist einem ja zum Teil über Monate komplett verloren gegangen. Wenn es um, weiß ich nicht, das psychiatrische Gutachten zu Beate Zschäpe ging, das hat uns über ein halbes Jahr gekostet. Und es drehte sich immer alles nur um Beate Zschäpe, wie im Übrigen auch die mediale Berichterstattung. Ja, immer nur auf Beate Zschäpe reagiert hat, mit Beate Zschäpe eine Aufmerksamkeit getriggert hat, die allmählich zu versanden schien. Insofern ist diese geballte Ladung von Nebenklage, Schlussvorträgen und Erklärungen der Betroffenen überhaupt nicht zu überschätzen. Das ist einfach wirklich der Moment der Wahrheit. Es wird nochmal gesagt, was alles nicht aufgeklärt worden ist in diesem Prozess. Es wird nochmal wirklich das Leben von Menschen geschildert, nachdem ein Angehöriger ermordet worden ist. Das sind Momente, wo die einfach auch nochmal ganz klar machen, was hat es für sie bedeutet, nicht nur einen Angehörigen zu verlieren oder verletzt worden zu sein durch die Nagelbombe zum Beispiel in der Kolbstraße am 9. Juni 2004 und dann danach über Jahre, das ist, muss man sich auch doch auch immer noch mal in Erinnerung rufen, über Jahre verfolgt worden zu sein von den Ermittlungsbehörden, verdächtigt worden zu sein, gedemütigt worden zu sein, nicht angehört worden zu sein. Es ist ja so, dass eine ganze Reihe von Betroffenen sowohl der Anschläge als auch der Morde gesagt haben, das war niemand von uns, in Anführungszeichen, sondern das waren Ausländerhasser, das waren Nazis. Diesen Hinweisen ist nie nachgegangen worden. Die sind im übertragenen Sinne, ja nicht nur im übertragenen, sondern im direkten Sinne auch gesilenced worden. Es ist ihnen quasi, es gibt da eine Szene von einem Betroffenen des Nagelbombenanschlags, wo er beschreibt, wie als er diesen Verdacht geäußert hat, das waren Nazis, ihm beschieden wurde von den Ermittlern mit einem Finger vor dem Mund, er solle das lieber verschweigen oder er solle ruhig sein. Und er sagte in seiner Schlusserklärung, er hat dann auch nichts mehr gesagt. Und dieser Moment, sich nochmal klar zu machen, um was für ein monströses Gebilde an Verbrechen es geht, den NSU-Komplex, da waren jetzt die Angehörigen Statements wahnsinnig wichtig. Sie haben auch nochmal nicht nur den institutionellen Rassismus, der hier ja in seiner ganzen Brutalität zu spüren war, klargemacht, sondern sie haben Fragen gerichtet an die Bundesanwaltschaft. Du hast es in der Anmoderation schon gesagt. Sie haben klipp und klar gesagt, warum habt ihr nicht geforscht und die Fragen beantwortet, die wir alle haben? Warum Mehmet Kubaschik, warum Khaled, warum sind ausgerechnet diese Menschen vom NSU ausgesucht worden und wie soll das vonstatten gegangen sein, ohne dass sie lokale Helfer hatten? Und das war dann natürlich im Hintergrund oder im Backup, könnte man sagen, in den Stellungnahmen, in den Schlussvorträgen, Plädoyers der Nebenklagevertreterinnen und Vertretern der Tenor, warum sind keine vernünftigen Ermittlungen, wenn schon immer gesagt wird, in alle Richtungen gemacht worden, keine Ermittlungen gemacht worden, sondern warum ist wirklich konsequent die Frage nach Nazis in diesem ganzen Komplex ausgeblendet worden? Warum ist über Jahre, auch nachdem klar war, dass sich an den Betroffenen nichts festmachen ließ? Es ist ja alles untersucht worden, was so der Otto-Normal-Rassist, Rassistin im Kopf hat. Es ist, weiß ich nicht, bei Mehmet Kubaschik ein kurdischer Mann, PKK-Schutzgelderpressung. Es ist Drogenhandel, es ist türkische Mafia, es sind in der Kolbstraße Türsteher-Milieu. Es ist alles abgefragt worden. Es sind in die Kolbstraße V-Leute entsendet worden, die dort rumhorchen sollten, ob nicht doch irgendwas bekannt geworden ist zu irgendwelchen Verstrickungen von türkischen Banden oder sonst irgendwas. Es ist nichts ausgelassen worden. Und Carsten Ilius, einer der Vertreter der Familie Kubaschik, hat auch nochmal klipp und klar gesagt, obwohl wahnsinnig schnell klar war, dass Mehmet Kubaschik mit all dem überhaupt nichts zu tun hat, ist nicht aufgehört worden, gegen die Familie zu ermitteln. Hausdurchsuchungen, Durchsuchungen mit Drogenhunden der Autos des Autos der Familie, diese ganzen Dinge sind nochmal skandalisiert worden in sehr, sehr, wie soll ich mal sagen, ausgefeilter, konzentrierter Art und Weise von einer Riege von Nebenklagevertretern, die über den Prozess, über die 4,5 Jahre, über die 395 Prozesstage eine unfassbar fleißige Arbeit geleistet haben, Beweisanträge gestellt haben, die diese Fragen immer wieder gestellt haben, immer wiederholt haben, um klarzumachen, die entscheidenden Fragen in diesem Prozess sind nicht gestellt worden. Die entscheidenden nur von der Nebenklage. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft haben sich von vornherein selbst beschränkt über diese drei Personen, isolierte drei Personen, Zellentheorie, an der die Bundesanwaltschaft bis heute festhält, und zwar halsstarrig, obwohl es definitiv kontrafaktisch ist, nach allem, was wir wissen. Und vor dem Hintergrund sind diese, ja, wie soll ich mal sagen, diese ganzen Nebenklageplädoyers noch einmal eine Anklage auch gegen das Gericht, weil das Gericht sich ungefähr Ende 2015 offensichtlich entschlossen hat, komplett auf die Linie der Bundesanwaltschaft einzuschwenken und zu sagen, ja, okay, das waren nur diese drei plus eine kleine Anzahl von Helferinnen und Helfern, von denen die allermeisten auf der Anklagebank mitsitzen oder gegen die noch gesonderte Ermittlungsverfahren laufen. Interessant oder wichtig ist, dass die Betroffenen auch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass ihnen etwas anderes versprochen worden ist, von niemand Geringerem als der Kanzlerin selber. Es wird immer wieder zitiert aus der Rede von Angela Merkel am 23. Februar 2012 bei der offiziellen Gedenkfeier hier in Berlin, wo sie einfach sehr weitgehend gesagt hat, es wird eine lückenlose Aufklärung geben. Es werden alle Helfer und Hintermänner, ausfindig gemacht und ihrer gerechten Strafe zugeführt. Und all das hat nicht stattgefunden. Es werden genau die 5 Angeklagten, die man hat, die werden verurteilt werden. Die Bundesanwaltschaft hat das auch, schön herausgearbeitet, um es auf diese 5 Leute zu beschränken. Und damit wird es gewesen sein. Und vor dem Hintergrund kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie konzentriert und letztlich vernichtend in der Beurteilung die Nebenklageplädoyers gerade sind.
Und da muss sich das Gericht und die Bundesanwaltschaft nun die Kritik von über 50 Nebenklageanwälten, Anwältinnen und Angehörigen der Opfer anhören, denn so viele werden da und haben teilweise schon gesprochen im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München. Und bei all der Kritik und bei dem, was da eben alles zusammengetragen wird an ja noch offenen Fragen vor allem, da stellt sich dann auch die Frage, gut, das Plädoyer der Bundesanwaltschaft hat es ja schon gegeben, aber was für ein Effekt das auch haben kann, also so eine geballte Ladung an Kritik und eben an dem, was da alles nicht ermittelt wurde, zusammengetragen zu hören. Einerseits für das Gericht selber, andererseits auch für die Öffentlichkeit und für andere mögliche Ermittlungsstellen. Denn die Frage ist ja auch, die sich nach einer Urteilsverkündung stellt, ob das es gewesen sein soll an juristischer Aufarbeitung. Denn es gibt ja zahlreiche Initiativen, die so das Unterstützungsnetzwerk des NSU in eigener Hand aufarbeiten und zeigen, was es da für Verbindungen gegeben hat, wo heraus sich vielleicht ja auch der ein oder andere Anwalt eine Klage stricken könnte oder aber Ermittlungen anstreben könnte. Wie sind denn da die Aussichten deiner Ansicht nach?
Das ist eine total wichtige Frage, weil man sitzt da natürlich drin im Gerichtssaal und denkt sich, Alter, das kann nicht sein, dass das komplett an denen abperlt. Das ist so faktenreich, so nicht nur indiziell, sondern auch wirklich, sie benennen Ross und Reiter, die Nebenklagevertreter genauso wie die Betroffenen selber. Sie machen nochmal klar, was alles noch fehlt an Aufarbeitung, was alles noch an Ermittlungsrichtungen überhaupt nicht im Prozess eine Rolle gespielt hat. Insbesondere, und das ist natürlich das Anliegen der Bundesanwaltschaft, den Verfassungsschutz als involvierte staatliche Behörde hier komplett rauszuhalten aus dem Prozess, das ist haarsträubend. Das ist wirklich, das ist ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die sehen, was da passiert ist. Insbesondere natürlich für die Angehörigen und Betroffenen des NSU-Terrors. Und dann denkt man sich, meine Güte, jetzt, das geht ja vielleicht auch noch bis Weihnachten. Die kriegen diesen Prozess in seiner unfassbaren Länge und Materialdichte jetzt nochmal komplett um die Ohren gehauen. Wird das wirklich ohne Effekt bleiben? Wird das Gericht wenigstens im Urteil eine kleine Exkursion drin haben, wo sie sagen, ja gut, es gibt hier und da noch durchaus zu ermittelnde Leerstellen in der Aufarbeitung des NSU? Oder wird das Gericht, wonach es die letzten zwei Jahre ausgesehen hat, komplett über diesen dichten Vortrag der Nebenklage hinweggehen? Wird es am Schluss wirklich sagen, hier, das sind die fünf, denen wird jetzt ordentlich auf den Kopf gehauen und dann ist aber Schluss mit NSU? Dann, es ist ja so, es gibt im Hintergrund noch 9 weitere Ermittlungsverfahren und ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren gegen Unbekannt, also 10 Ermittlungsverfahren. Bei der letzten Information sollen davon 2 schon eingestellt sein, aber die allgemeine Einschätzung ist, es wird auch keine Nachfolgeprozesse geben. Diese Verfahren werden eingestellt oder ad acta gelegt werden. Das heißt, es wird letzten Endes darauf ankommen, was können zivilgesellschaftliche Initiativen auf der einen Seite, aber auch, weiß ich nicht, Antifa und investigative Rechercheurinnen und Rechercheure machen, um weitere Erkenntnisse zutage zu fördern. Wir dürfen nicht vergessen, es war der Journalist, der sehr geschätzte Journalist Dirk Labs, der einfach zum Beispiel den V-Mann Ralf Marschner ausfindig gemacht hat zu einem Zeitpunkt im Prozess, wo die schon beim Zusammenpacken waren von der Bundesanwaltschaft. Also das war Anfang 2017 oder im Laufe des Jahres 2016, ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen, wann Ralf Marschner aufgetaucht ist als Figur. Auf einmal ist da nochmal jemand in Zwickau, der eine zentrale Rolle in dieser Nazi-Szene gespielt hat, der möglicherweise zu einer Zeit, als Morde schon begonnen hatten, Uwe Mundlos in seinem Baugeschäft beschäftigt hat und der gleichzeitig ein extrem wichtiger V-Mann, also Informant des Bundesamtes für Verfassungsschutz war. Und das Gericht hat gesagt, dessen Aussage wird nicht herbeigeführt, weil sie nichts zur Sache tut. Also diese ganzen skandalösen Zurückweisungen von Ermittlungsmöglichkeiten, Ermittlungssträngen, das ist die Frage, inwieweit man das nach dem Ende eines Urteils einfach auch nochmal einfordern kann, inwieweit zivilgesellschaftliche Initiativen, eine große Demonstration am Tag X2, was das bringen kann, weil meine Befürchtung, ich bin ein notorischer Pessimist, schon die ist, dass wenn das Urteil gefällt ist, dann wird das als ein großer Strafprozess in der Geschichte der deutschen Justiz verkauft werden, in dem alles super gelaufen ist, man einen irrsinnigen Aufwand betrieben hat, um der Wahrheitsfindung zu dienen. Und wenn wir dann kommen und sagen, hey Leute, da ist noch so viel nicht aufgeklärt, dass dann gesagt wird, so jetzt gebt aber auch mal Ruhe. Jetzt ist aber gut mit NSU, das haben wir doch alles durch. Das ist ein bisschen meine Befürchtung und ich gehe davon aus, dass es letztlich unsere, in Anführungszeichen, also die Aufgabe einer kritischen Öffentlichkeit sein wird, dafür zu sorgen, dass eben dieser Schlussstrich nicht so gezogen wird. Dass wir sagen, wenn es diese Aufklärung nicht gibt, dann ist das hier einfach nur ein Teilerfolg oder wenn überhaupt als Erfolg zu verbuchen, wenn diese 5 Leute in den Knast wandern. Also ich bin da, wie du in deiner Anmoderation oder in deiner Frage gerade formuliert hast, durchaus skeptisch, ob es gelingen wird, nach dem Urteil, was vielleicht irgendwann jetzt Anfang des kommenden Jahres, vielleicht im März oder sowas gefällt wird, ob wir es schaffen werden, diesen Komplex NSU weiter am Brodeln zu halten mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Fragen und anderen Mitteln.